Premium Leaders Club, der Podcast. Leaders Learning. Hier in unserem Wissensformat sprechen wir über kompakte Erkenntnisse von jenen, die bereits Meilensteine gesetzt haben und nun ihr Know-how teilen möchten. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.
Herzlich willkommen beim PLC-Podcast Leaders Learning und ich bin Gerhard Moser und freue mich, dass du wieder dabei bist. Und mein heutiger Gast ist Urs Meier und das wird ein richtig spannendes Spiel oder Gespräch zum Thema Entscheidungen. Herzlich willkommen, lieber Urs, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Ganz herzlichen Dank.
Ja, und wie man an deinem Dialekt schon unmissverständlich hört, hast du ja Schweizer Wurzeln und freut mich da sehr, von Österreich in die Schweiz den Ball rüberzuwerfen. Und das ist auch der Anstoß dazu. Sag, gib uns einmal so einen kurzen Abriss, so einen Track Record. Welche Weggabelungen hast du in deinem Leben genommen? Welche Pässe hast du gespielt, dass du schlussendlich dort gelandet bist, wo du heute bist und richtig krasse Entscheidungen in Echtzeit in dem Moment treffen musst? Aber das enthüllen wir erst nach und nach.
Ja, es waren natürlich ganz, ganz viele Weggabelungen in meinem Leben, aber ich glaube, das Wichtigste war immer, dass die Leidenschaft da war für den Fußball. Und seit ich denken kann, ist diese Leidenschaft bei mir da. Also Fußball war immer etwas ganz Zentrales. Obwohl ich alles ausprobiert habe, also über Kleinkaliberschießen, ich musste turnen, mein Vater hat mich in den Turnverein gesteckt, ich musste Kunstturnen, 6 Jahre lang durfte ich nicht Fußball spielen, unter anderem, dann war ich im Handball, da war ich im Basketball, ich war im Tischtennis, also ich habe alles ausprobiert, aber eben wie gesagt, schlussendlich war es der Fußball. Dann habe ich meine Karriere auch gemacht und da gab es auch wieder eine große Weggabelung, in dem das dann im Prinzip das ZDF mich 2005 engagiert hat für die Weltmeisterschaft 2006 und das war dann sicher die Weggabelung, die mich zu dem gebracht hat, was ich jetzt momentan mache, eben mit Vorträgen, Keynote-Speaker und so weiter, dass ich da in der Öffentlichkeit natürlich noch mehr verankert war. Eben, es gab so viele.
Was hat dich, sage ich jetzt mal, da eher auf die Entscheidungsfindungsseite, sprich auf die Schiedsrichterseite gebracht und nicht weiter den Track am Spielfeld als Spieler das weiter zu verfolgen?
Ja gut, die Einsicht mit 14 Jahren, dass ich es nicht schaffe, meinen Traum zu verwirklichen, den ich hatte, nämlich der Traum war, dass ich im San Siro-Stadion, das war mein Lieblingsstadion, ist immer noch mein Lieblingsstadion, im San Siro-Stadion spiele ich mit der Schweizer Nationalmannschaft gegen die Italiener und ich schieße in der letzten Minute, also in der 90. Spielminute mit einem Fallrückzieher, mit einer sogenannten Bicicletta in Italien, schieße ich das entscheidende Tor für die Schweiz, oder? Das wäre mein Traum, oder? Und mit 14 habe ich realisiert, dass das mit dem San Siro-Stadion und mit der Schweizer Nationalmannschaft wahrscheinlich nichts wird. Und da habe ich mir überlegt, wie komme ich trotzdem in dieses San Siro-Stadion? Wie kann ich diese Atmosphäre da im Prinzip erleben? Und da war für mich klar, Schiedsrichter, weil es ist mir sehr nahe, weil ich habe einen großen Gerechtigkeitssinn schon seit Jugend her, habe ich mich immer eingesetzt, wenn ich nur schon gespürt habe, dass etwas ungerecht zu und her geht, habe ich mich eingesetzt, meistens mit einem negativen Effekt dann für mich, oder wenn ich mich bei den Lehrern eingesetzt habe für einen anderen Schüler, habe ich nachher das Ganze gekriegt vom Lehrer, oder? Aber es war mir immer egal. Das war mir immer egal, weil die Gerechtigkeit ist für mich das Oberste. Also wenn ich eben nochmals, auch heute, wenn ich irgendwo Ungerechtigkeit spüre, sehe, dann kann ich nicht still sein. Da gehe ich rein. Und auch wenn es für mich eben, wie gesagt, zum Negativen wird, ja, es ist mir egal. Dann werde ich halt, ich sage es mal, bei den Hunden sollst du ja nicht reingreifen, wenn die miteinander streiten, sonst wirst du gebissen. Ja, ich werde manchmal gebissen, ja, und da tut es halt weh, oder? Aber ja, ich kann nicht anders. Und darum ist Schiedsrichter und Entscheidungen treffen und diese Gerechtigkeitsschiene, die ist für mich schon sehr, sehr wichtig.
War extrem spannend, also vor allem, dass du das als ersten Berufsweg eigentlich da so richtig gewählt hast, ne?
Es ist ja eigentlich auch sehr nah, eben nochmals, wenn du diesen Gerechtigkeitssinn hast, wenn du den Fußball gern hast und wenn du da im Prinzip ein Teil sein willst von diesem ganzen Geschäft, ist Schiedsrichter, ist wirklich ein ganz, ganz toller Job und gerade Gerade in dem Alter, so mit 14, 15 Jahren, das merke ich auch heute noch, gibt es ganz viele Jungen, die das richtig gut finden, weil sie können das erste Mal Entscheidungen treffen, sie können das erste Mal alleine, im Prinzip sind sie auf dem Platz, sie sind verantwortlich für irgendetwas, oder? Und nochmals dieses ja, das ist auch etwas Schönes, dieses Gefühl zu haben, ich kann jetzt da entscheiden, ja, was da passiert, oder? Ein Spiel leiten schlussendlich. Und wie gesagt, darum haben wir ganz viele Junge, die wollen Schiedsrichter werden, weil das einfach so, ja, in dieser Phase, in dieser Pubertät vielleicht, so das erste Mal so ist, wo sie richtig Verantwortung tragen können, richtig selbstständig sind, und so weiter und so fort. Das ist ein gutes Gefühl.
Ja, total spannend. Sag, für die uns da ja lauschen, gerade im Podcast, ich meine, du hast das gerade so in einem halben Nebensatz gesagt, ne, und dann klopft der ZDF an, ne? Ja. Das passiert ja auch nicht über Nacht, ne? Da hast du ja schon ein bisschen was richtig gemacht, dass die anklopfen, oder?
Ja, vielleicht habe ich etwas richtig gemacht, aber vielleicht habe ich auch wieder Glück gehabt. Und zwar das Glück, wie soll ich das sagen, das entstand eigentlich durch ein, ja nicht Unglück, sondern das entstand durch eine große Kampagne, die ich da erleben musste mit den Engländern. Ich habe ja da an der Europameisterschaft 2004 habe ich das Viertelfinalspiel gehabt, Portugal gegen England, und habe dann in der 90. Spielminute ein Tor der Engländer annulliert, wo die Engländer aber das Gefühl hatten, das hätte man geben müssen, oder wären sie im Halbfinale gewesen. Sie sind dann ausgeschieden im Elfmeterschießen gegen die Portugiesen. Und da war ich 4 Tage lang auf der Titelseite der Sun, oder? Also man muss sich das vorstellen, Beckham hat ja irgendeine Story, wo er 3 Tage auf der Titelseite war, ich war 4 Tage auf der Titelseite. Oder? Und auch da war es natürlich so, dass die Engländer so das Gefühl hatten, eben ich sei schuld, haben mich dann auch so hingestellt. Und der Rest der Welt hat eigentlich gesagt, was spinnen die eigentlich? Der hat doch alles richtig gemacht, oder? Und das war so eine riesige Medienkampagne, nicht nur in England, die war eigentlich auch in Deutschland, in der Schweiz und so weiter. Und das hat sicher das ZDF dann im Prinzip eben auch mitgekriegt. Und das hat mir eine Popularität gebracht, die ich eigentlich ohne diese Kampagne gar nie gehabt hätte. Und ich wäre dann eigentlich mal irgendwann fertig gewesen als Schiedsrichter. Und ja, das ist, so habe ich mir das auch so vorgestellt. Ich habe gesagt, ein halbes Jahr später weiß kein Schwein mehr, wer Urs Meier ist, oder? Das war für mich eigentlich auch gut so, oder? Also da habe ich gar kein Problem damit. Und das war halt dann eben nicht so, oder, mit dieser Kampagne, oder? Das war eigentlich genau das Gegenteil, oder? Ich war so bekannt wie eigentlich noch gar nie in meiner ganzen Karriere.
Aber sag, du hast das jetzt gerade angesprochen, das, was mir jetzt als erstes in den Kopf kommt. Wie ist es da in dem Moment dir gegangen mit dieser Exponiertheit und heute würde man ja auf Neudeutsch sagen Shitstorm und dann darum, ne? Wie ist es dir da persönlich mit der Situation gegangen? Wie bist du damit umgegangen? Weil ich glaube, da kann man sehr viel draus lernen oder auch die uns da gerade zulauschen im Podcast, ne? Wenn du dann so exponiert bist, auf einmal medial und alles auf dich reinprasselt, ja. Wie ist es dir damals gegangen?
Ja, das waren eigentlich so unterschiedliche Phasen der Gefühle, muss ich sagen. Also das erste war ja im Prinzip, ich habe ja einen Entscheid getroffen, den ich ja, wie soll ich das sagen, ich habe die Szene eigentlich nicht genau gesehen. Ich habe auf ein Gefühl, ich habe eigentlich auf Intuition, auf Gefühl habe ich gepfiffen, was aber richtig war. Oder, also ich habe, weil einfach das Bild hat nicht gestimmt. Die Hand des Torhüters war nicht da, wo sie hin hätte sein sollen. Also habe ich gesagt, irgendwas muss gewesen sein. Ich wusste aber nicht was, oder? Also, aber dann kam im Prinzip die Erkenntnis, du hast richtig entschieden. Das war natürlich ein super Gefühl. Also, oder? Und ich glaube immer wieder, was immer wichtig ist bei all dem, was nachher passiert, ist immer, dass du mit dir selber ehrlich bist. Dass diese Entscheidungen, die du triffst, dass die ehrlich sind, dass die von dir kommen, dass die nicht von irgendjemand anderem kommen, dass du nicht einen Entscheid triffst auf Druck von außen, auf Druck von weiß nicht was, sondern dass du einen ehrlichen Entscheid triffst. Der kann mal falsch sein, aber mit dem kann man leben. Wenn er eben von außen kommt, dann ist es eben, was nicht dein Entscheid, es ist kein ehrlicher Entscheid und dann hast du mehr Probleme damit. Also, da kam diese Kampagne, oder da kommt zuerst Erkenntnis, Du hast es richtig gemacht. Da war für mich klar, ich kriege das EM-Endspiel, das Europameisterschafts-Endspiel. Das war für mich klar, weil ich hatte so eine gute Leistung geboten bis dahin. Ich kriege das. Dann kam diese Kampagne am nächsten Morgen. Überrascht. Ich war total überrascht, dass die Engländer, wo ich unglaublich schätze, so reinhauen und das so falsch darstellen, oder? War dann überrascht. Da habe ich der UEFA gesagt, sie sollen doch bitte eine Stellungnahme, sie sollen das Bild zeigen, wo man sieht, dass der Torhüter behindert ist und eine Stellungnahme, dass ich alles richtig gemacht hätte. Hat die UEFA gesagt, nee, machen wir nicht. Das gibt ein Ping-Pong-Spiel, das wollen wir nicht. Da habe ich gesagt, ja verdammt nochmal, ich werde am nächsten Tag wieder in der Medien stehen und im übernächsten Tag wieder. Also ich wusste, was da kommt, oder? Und die, nee, die werden jetzt Ruhe geben, die werden das selber einsehen. Also, nächster Tag wieder auf der Titelseite, oder? Habe ich gesagt, liebe UEFA, macht er jetzt bitte jetzt. Ja, nee, also 3 Tage bist du sicher nicht in den Medien. Sag ich, ja, wenn ihr euch da nicht mal irrt, oder? Nächster Tag natürlich wieder, oder? Also, am 4. Tag hat dann die UEFA irgendwann mal was gesagt, oder? Aber da war es natürlich viel zu spät, oder? Das heißt, ich habe dann das Endspiel nicht gekriegt. Ich musste nach Hause reisen, oder? Dann hat die Schweizer Polizei gesagt, ja, das ist keine gute Idee, dass Sie in die Schweiz kommen. Wir können Sie hier nicht schützen. Bleiben Sie doch in Portugal. Dann sage ich, nein, ich bleibe nicht in Portugal. Also, ich bin dann in die Schweiz geflogen. Dann bin ich von der Polizei abgeholt worden, in Zivil, im Flugzeug noch abgeholt worden. Die haben mich dann begleitet in ein Auto, das in einer Stadt war, in der Nähe von Zürich, in eine Tiefgarage. Da wurde das Auto gewechselt. Da musste ich mit diesem Auto, musste ich nachher in den französischen Teil der Schweiz, in den Jura fahren und haben sie gesagt, ich soll mich da 10 Tage nicht mehr melden, nirgends melden. Keine Medien, keine Familie, nichts, einfach untertauchen, oder? Ich bin dann 7 Tage in diesem Jura gewesen, nach 7 Tagen bin ich dann wieder in die deutsche Schweiz zurück, in die Berge, oder? Und weiß noch, war noch auf einer Wanderung und dann habe ich oben in einer Berghütte kamen dann irgendwo, haben mich dann 2, 3 Leute gesehen, aha, hier verstecken Sie sich also, Herr Mayer, oder? Also, und dann ist eigentlich, was dann passiert ist, da war ich eigentlich immer noch relativ relaxed, aber was dann passiert ist, dass dann eigentlich die Fans, ich habe dann ja wieder Fußballspiele geleitet, die Fans und so weiter, die haben dann gemerkt, der ist irgendwie angeschlagen. Ich war dann so wie ein verwundetes Reh, oder? Und dann haben die versucht, mich jetzt richtig noch zu, im Prinzip zu erledigen. Dann kamen so all die alten Dinge, die kamen dann noch nach vorne. Und das war dann eigentlich die schwierigste Zeit. Und dann war auch in dieser Zeit, da habe ich dann wirklich, weil ich habe dann auch langsam irgendwie Angst gehabt, weil alles um mich herum hat mir Angst gemacht, oder? Die Polizei, alle. Und dann habe ich dann wirklich eine Phase gehabt, wo ich zusammengezuckt bin, wenn hinter mir jemand Englisch gesprochen hat, oder? Wenn ich am Flughafen gewesen bin, zum Beispiel, und hinter mir standen Leute, die Englisch gesprochen haben, bin ich jedes Mal zusammengezuckt. Also das ging also ungefähr ein halbes Jahr mindestens, bis dann das irgendwie sich dann auch wieder gelegt hat, oder? Ja, und eben, wie gesagt, aber im Nachhinein nochmals, es hat mir den Weg wahrscheinlich geöffnet ins ZDF, und dass wir vielleicht heute miteinander quatschen, hat auch mit diesem England-Spiel wahrscheinlich zu tun.
Ja, total krass. Und wenn du es jetzt so retrospektiv vielleicht noch betrachtest, um das abzuschließen, was wäre so das größte Learning, was du aus der Zeit für dich persönlich mitgenommen hast?
Dass du in solchen Phasen oft alleine bist. Dass du zwar, du hast, also ich habe ja richtig entschieden. Es war eigentlich ein sensationeller Entscheid, weil ich meine, heute haben sie 100.000 Kameras und sie haben den VAR und der schaut das an. Wahrscheinlich hätte der VAR das gar nicht gesehen, oder? Oder? Und es war einfach etwas, es war ein sensationeller Entscheid, oder? Und trotzdem bist du in der Kritik und du merkst in dem Moment, dass du alleine bist. Du wirst so alleine gelassen. Die Leute, die hinter dir stehen hätten sollen, waren alle weg. Jeder hat sich abgeduckt, oder? Jeder hat sich abgeduckt. Jeder wollte mit dem nichts zu tun haben. Und da habe ich gelernt, für mich selber, dass du in kritischen Situationen, sind es ganz, ganz wenige Menschen, die dir helfen, die zu dir stehen, und darum ist es wichtig, genau diese Menschen vielleicht, dass man da genauer hinschaut, welche Menschen sind es, die mir dann helfen und die dementsprechend auch, die auch pflegen. Das wäre sicher etwas Wertvolles.
Ja, qualitativ hochwertige Beziehungen, ne, am Ende vom Tag. Und Beziehungen jetzt nicht mit auch Frau oder Partnerin etc., sondern einfach auch im Business-Kontext oder im Freundeskontext etc. So, auf wen kannst du wirklich zählen, wenn genau. Der House is on fire, ne?
Ganz genau.
Ja, total schön. Du, so dass wir so deinen Werdegang nur so ein bisschen abschließen und wie ging es dann weiter nach dieser großen Entscheid, ne? Und ZDF-Start, was ist dann noch passiert, bis du da bist, wo du heute stehst?
Ja gut, da war ja auch dann kam dann das Nächste dazu, oder? Da kam im Prinzip bin ich dann beim ZDF gewesen und dann hat mich dann irgendwann im 2005 hat mich dann irgendwo eine Agentur angerufen, also eine Frau von dieser Agentur, oder die Isabel Funke, die hat dann gesagt, ja Herr Mayer, können Sie sich vorstellen, Vorträge zu machen? Da habe ich gesagt, ja, ich kann mir noch vieles vorstellen in meinem Leben. Da sagt sie, ja, aber wissen Sie, Herr Mayer, nach der Weltmeisterschaft wird dann wieder vorbei sein mit Vorträgen. Sag ich, ja, dann ist es halt wieder vorbei. Wo ist das Problem, oder? Ja, okay. Ja, ich hätte Ihnen da einen Auftrag. Und da war da, glaube ich, irgendwie Sparkasse oder Volksbank, ich weiß gar nicht mehr, war das in Schweinfurt. Und dann hat sie gesagt, ja, da gehen Sie mal dahin, oder? Und da bin ich dahin gegangen, oder? Und habe gemerkt, verdammt nochmal, das ist eigentlich wie Schiedsrichterei. Das heißt, du kommst alleine eigentlich an einen Ort, musst Leistungen bringen. Wenn du die Leistungen bringst, kriegst du Applaus und wahrscheinlich wieder einen neuen Auftrag. Wenn du keine Leistungen bringst, kriegst du keinen Applaus oder wenig Applaus und keinen neuen Auftrag, oder? Und du bist wieder mit Menschen zusammen, du gehst an neue Orte. Also war eigentlich wie Schiedsrichterei und das hat mir unglaublich gut gefallen. Und ich kann das sagen, es sind jetzt 20 Jahre her, es gefällt mir immer noch unglaublich gut. Es sind einfach, wenn du Menschen magst, wenn du Reisen magst, wenn du neue Gegenden magst, neue Branchen magst, dann ist das einfach etwas Bereicherndes und ich glaube, es für beide Seiten. Und ja, eben, ich habe heute immer noch unglaublich Bock auf all das, was ich hier mache. Und ja, eben, es ist dann nicht fertig gewesen nach der Weltmeisterschaft. Im Gegenteil, wir haben ja dann den Deutschen Fernsehpreis gewonnen, beste Sportsendung mit Jürgen Klopp und Johannes B. Kerner zusammen, oder? Und das war ein Riesenerfolg, den wir da feiern durften beim ZDF. Es war etwas Neues, es war etwas Frisches, es war etwas Gutes. Und ja, ich denke immer wieder, ja, ich profitiere heute noch von dieser Phase. Und eben, wie gesagt, das ZDF hat mich dann zum Speaker gebracht und das hat mich dann wieder zu weiteren Sachen gebracht. Ja,
unglaublich schön, Urs, total spannend. Und lass uns noch ein bisschen mehr in dieses Thema Entscheidungsfindung reingehen, weil ich finde es ein richtig spannendes und du hast auch einen total schönen Punkt zuerst schon angesprochen, so dieses Bauchgefühl, diese Entscheidung aus Intuition raus. Ich meine, ich persönlich bin ja sehr viel mit Rettungshubschrauberpiloten, mit Special Forces etc. unterwegs und das Bauchgefühl, die Intuition ist eines der wichtigsten Schlüssel, um in absoluten Life-and-Death-Szenarien kluge Entscheidungen zu treffen, weil die Ratio da komplett falsch wäre. Rückwärts betrachtet, kommt man dann drauf, dass es eh die richtige ist, aber im ersten Moment in der Situation denkst du dir, scheiße, war das die richtige Entscheidung in dem Sinn. Und was ich an deinem Thema so spannend finde, ist dieses Thema, du musst eine Entscheidung treffen in der Sekunde mit dem Wissensstand, den du ja in der Sekunde Zeit hast. Und vielleicht können wir das so ein bisschen auch mitnehmen, wie du angefangen hast mit der Schiedsrichterei, wie da Entscheidungsfindung war. Und du hast das jetzt gerade angesprochen, jetzt mit dem ganzen Video Assistant-Thema etc. und aufgeblasen, ob sich da vielleicht auch was dran verändert hat.
Ja, natürlich hat sich was verändert, ja. Also ich kann nur sagen, ich habe eigentlich immer so gepfiffen, wie ich immer pfeifen, also wie ich auch am Schluss habe ich am Anfang auch schon gepfiffen. Ich habe es immer aus dem Gefühl. Ich habe eine Situation gesehen und für mich war immer ja oder nein. Falsch oder richtig. Oder es gab eigentlich gar nichts dazwischen. Es gab nichts. Oder und ich war immer schnell. Tack, tack, tack. Weil wenn du bist bereit, du bist in der Aktion drin und du siehst etwas, tack, ist es Elfmeter, ist es kein Elfmeter. Natürlich waren viele Fehlentscheidungen auch dabei. Manchmal hat man es einfach falsch gesehen, falsche Optik, falsches Bild. Da musste man natürlich im Lauf der Karriere, musste man das verändern. wo muss ich hinstehen, auf was muss ich schauen, wo sind die Punkte. Also man verbessert sich auch. Ich sage immer wieder, bei dem, die nicht Schiedsrichter sind, die fahren Auto, die meisten fahren Auto. Ja, wenn du die Führerprüfung gemacht hast und du bist das erste Mal auf der Autobahn, ich nehme jetzt mal Deutschland, und du fährst über 200, dann ist das für dich Stress. Es ist Stress, weil du bist so mit dir selber beschäftigt, mit dem Auto beschäftigt, und du kannst gar nicht nach vorne schauen, du kannst gar nicht die Situationen anschauen, die da vorne passieren. Wenn du etwas mehr Erfahrung hast, oder, dann siehst du die Situation, du siehst da vorne einen Lastwagen, du siehst einen weißen Lieferwagen, du weißt ganz genau, dieser weiße Lieferwagen wird jetzt dann nächstens aus dem Windschatten rausgehen auf die linke Spur, da kommst du aber mit 200, 230 angebraust. Ja, scheiße, dann wird es wahrscheinlich relativ eng. Also was mache ich jetzt? Gebe ich jetzt noch mehr Gas, dass ich an dem vorbeikomme, oder gehe ich auf Bremsbereitschaft? Oder was mache ich? Gehe ich vom Gas und so weiter? Das machst du automatisch. Und im Fußball ist es eigentlich genau dasselbe als Schiedsrichter, oder? Irgendwann hast du so viel Erfahrung, dass du im Prinzip die Szenen, die kommen, die siehst du schon voraus. Du weißt, jetzt kommt das. Also ich war mal mit, ich weiß, 2014 war das mit dem Oliver Welke und mit dem Oliver Kahn, waren da, die saßen da und haben das Spiel geschaut, oder? Was war das, glaube ich, Mexiko gegen Holland. Und ich hatte so mein eigenes Studio quasi nebendran mit meinen Bildern, weil ich musste ja die Reporter führen, oder? In Sachen, ist es Elfmeter, ist es kein Elfmeter, rote Karte, gelbe Karte. Auf jeden Fall kam eine Situation, wo der Robben reingeht von außen in den Strafraum. Und ich, als er schon reingeht, der war noch draußen, habe ich gesagt, der lässt sich fallen. Der wird sich jetzt gleich fallen lassen. So, für mich habe ich selber gesprochen, oder? Und die anderen haben es natürlich gehört, oder? Und dann geht er da rein, macht irgendwo so einen Haken und lässt sich fallen. Und ich sage, ja, lass dich fallen. Nicht pfeifen, oder? Und der Schiedsrichter pfeift, oder? Sag ich, ja, verdammt nochmal, ist doch kein Elfmeter, oder? Und dann hat Oliver Kahn, wie konntest du das schon vorher spüren, dass der sich jetzt da fallen ist? Ich sag, das ist doch klar. So wie der da reinläuft, gibt es nur diese Möglichkeit, oder? Und er hat gesagt, nee, das sehe ich nicht. Er hat gesagt, ich habe es gesehen, oder? Und solche Sachen, die hast du dann irgendwo drauf gehabt, oder? Aber die Frage war eine andere, wo du vorher gestellt hast, oder? Um was geht es hier eigentlich? Um diese Intuition und um diese Entscheidungen. Ich glaube eben nochmals, viele spüren es, gerade bei den Schiedsrichtern, die spüren es, aber sie haben nicht den Mut, dann im Prinzip zu entscheiden, weil sie es nicht vertreten können, nachher im Nachhinein, oder? Also so nach dem Motto, ich meine jetzt nochmals meinen Fall mit dem Torhüter da bei England gegen Portugal, wenn mich nachher einer fragt, ja, was hast du überhaupt gesehen? Und ich muss sagen, ich habe gar nichts gesehen, aber das Bild hat nicht gestummen. Ja, wie kannst du da pfeifen? Oder? Und nochmals, unser Hauptprogramm, das wir kriegen in der Ausbildung, ist immer dasselbe. Du darfst nur das pfeifen, was du siehst. Und das ist im Grundsatz falsch. Oder? Wenn du nur das machst, was du gelernt hast, dann bist du eben in einer Stresssituation, wo du im Prinzip schnell entscheiden musst, wo du vielleicht intuitiv entscheiden musst, weil dein Gehirn das gar nicht abarbeiten kann, dann musst du dich auf den Bauch verlassen. Es gibt nur diese Möglichkeit. Bremse ich jetzt oder gehe ich aufs Gas? Oder? Was mache ich jetzt? Oder? Und dann musst du es aber machen. Dann musst du nicht sagen, überlege jetzt mal noch. Ja, dann ist es zu spät. Oder?
Wenn du das so siehst, wie unterschiedlich ist da der Charakterunterschied der Schiedsrichter, also der Herangehenden? Wenn man jetzt sagt, zum Beispiel, na, ich gehe in diese Schiedsrichterkarriere rein. Und jeder geht ja dann doch ein bisschen anders rein. Und so wie du mir das jetzt schilderst, korrigier mich gern, wenn du es anders siehst, ist ja da eine Persönlichkeitsentwicklung fast ein Must-Have, total wichtig, mit sich klar zu sein und dieses Urvertrauen aufzubauen, in dieses Bauchgefühl zu hören etc. Und auch den Mut zu haben, falsche Entscheidungen zu treffen im ersten Blick, was dann vielleicht doch die richtige im zweiten wird.
Das ist richtig, ja. Das ist richtig, ja. Eben das Problem ist immer wieder, wenn du beginnst nachzudenken, dann bist du in der Regel zu spät. Und das Problem ist, du bist zu spät und es verändert sich etwas in der Situation, die Positionen verändern sich, das kommt dann, die Spieler reagieren, ja, die Zuschauer reagieren und du entscheidest dann auf einmal, nimmst du diese Punkte auch noch mit in deine Entscheidungsfindung und dann sind sie nicht mehr dieselben, oder? Also nochmals, wenn es bei mir ein Elfmeter war, gab es eigentlich nur eine Situation ja oder nein. Tak, tak. Oder ich habe gar nicht überdenkt, ich habe gar nicht nachgedacht, jetzt was alles passieren könnte, oder? Und es war dann auch mal ein englischer Beobachter, da war ich schon 4 Jahre in der Champions League, der kam dann irgendwie vor dem Spiel zu mir und sagte, weißt du eigentlich, warum dass du Erfolg hast? Und da habe ich so, keine Ahnung, aber du wirst mir das ja sicher erklären, oder? Da hat er gesagt, du überlegst nicht. Und da habe ich so kurz überlegt, dann habe ich da wirklich mal überlegt und habe gesagt, du hast recht, ich überlege nicht. Eben, ich überlege nicht, was es für Konsequenzen hat, was das passiert, sondern ich sehe nur, was richtig und was falsch ist. Ja oder nein, oder? Und das war immer meine Stärke, oder? Und ich glaube heute, die Schiedsrichter heute, zum Teil, sie überlegen zu viel. Also sie überlassen ihre Entscheidungen dem Videoassistenten, oder? Dem VAR, der da draußen steht. Also nach dem Motto, ja, wenn es dann falsch ist, dann kommt der dann schon, oder? Das ist falsch. Das ist falsch. Das ist einfach falsch, weil das Problem ist, der Videoassistent wird durch das, kommt er unter Druck und er hat nicht die gleichen Informationen wie du. Weil das Problem ist, du siehst in Fernsehbildern, siehst du die Absicht nicht. Du kannst die Absicht nicht erkennen. Aber diese Absicht erkennst du auf dem Spielfeld. Das sind kleine Gesten, das ist ein Blick, das ist eine falsche Bewegung. Das ist irgendetwas, was du einfach, vielleicht hat es eine kleine Geschichte schon vorher gegeben mit diesen zwei Spielen. Es ist so ein Sammelsurium von ganz, ganz vielen kleinen Details, die du spürst auf dem Spielfeld als Schiedsrichter, die aber der Videoassistent in seinem Kämmerchen oder wo er ist, nicht spüren kann. Er ist nicht in diesem Spiel, oder? Das ist ungefähr dasselbe wie, du hast jetzt vorher von Rettungen gesprochen. Ich könnte mir das vorstellen, ein Rettungshubschrauber, ja, der spürt den Wind, der spürt, was da passiert. Die Temperaturen, der hat das. Jetzt musst du mal vorstellen, ich sitze hier in Hannover und muss einen Rettungshubschrauber an der Eiger Nordwand in der Schweiz im Prinzip steuern oder dem sagen, was er jetzt zu machen hat. Funktioniert doch nicht. Ich habe doch überhaupt keinen Bezug zu dieser Situation, die da ist, oder? Und das ist das, was wir heute haben. Wir haben heute Entscheidungen, die einfach schlecht sind, die sind nicht richtig, die sind nicht auf der richtigen Grundlage. Und die Schiedsrichter, die eigentlich diese Verantwortungen übernehmen müssen, im Prinzip im Lead sein sollten, die geben das zum Teil, das ist auch eine Charakterfrage, geben die das ab, oder? Und sind sogar noch froh, ja, dann sind wir nicht mehr in der Schlagzeile, oder? Da heißt es dann in der Schlagzeile, der VAR, es war wieder ein VAR-Desaster, der VAR hat entschieden, oder? Ja, wer ist der VAR? Hinter dem VAR, das ist ein Mensch, der da entscheidet, oder? Und natürlich ist er nicht in der Kritik, natürlich steht da nicht, Meier hat Tomaten auf den Augen. Ja, toll, aber ich habe lieber, dass im nächsten Tag steht, Meier hat Tomaten auf den Augen, wenn ich sie gehabt habe, ja, dann ist es halt so. Dann musst du auch hinstehen, auch in diesen Situationen, dann hast du halt Kritik. Und ich habe immer gesagt, es ist eigentlich nicht wichtig, was sie über dich schreiben, es ist eigentlich wichtig, dass sie über dich schreiben, oder? Dass du im Prinzip wahrgenommen wirst mit dem, was du machst.
Mhm. Urs, wenn ich das nochmal so subsumiere, das, was ich jetzt da gerade mitnehme oder was ich denke, was man mitnehmen kann, ist ja das eine, dass man einfach absolut auf seine Intuition wieder hören soll und aufs Bauchgefühl und das wieder auch vor allem schulen. Das andere ist, was du mit der Autobahn auch gesagt hast, so dieses Spiel da durch die Routine, die man bekommt, diese absolute Metaebene, ne, diese Vogelperspektive, um Dinge vorauszusehen, die du erst mit Routine und mit Expertise bekommst. Und ich glaube, das Wichtigste ist, so wie du sagst, diese Entscheidungen treffen in der Sekunde, weil du triffst sie ja in dem Punkt mit dem Wissensstand, den du jetzt hast und danach, so wie war etc., was du angesprochen hast, verändert sich ja der Wissensstand oder man verzerrt diese Situation. Jetzt kommt mir die Frage in den Sinn, haben wir verlernt, Entscheidungen zu treffen oder haben wir Angst davor, Entscheidungen zu treffen in der heutigen Zeit mit dem Hintergedanken für diese Frage, was kann man daraus lernen, wenn ich nicht am Spielfeld stehe, sondern ein Konzernlenker bin, eine Top-Führungskraft bin, etc.? Ne?
Ja, das ist eines meiner Kernthemen, dass man tatsächlich diese Entscheidung oder was passiert oder ja, und wir haben viele Führungsleute, die tatsächlich, die sagen das auch, ja, solange dass ich keine Entscheidungen treffe, mache ich ja keine Fehler. Doch, du machst sogar sehr viel, du machst sogar sehr große Fehler, oder? Und das ist ja genau das Problem und das ist einer meiner Kernsätze, oder dass kein Entscheid eben auch ein Entscheid ist und dass wir nicht nur dafür verantwortlich sind, was wir tun. Wir sind auch verantwortlich für das, was wir eben nicht tun, oder? Und wenn das mal drin ist bei den Führungskräften, müssen sie eigentlich checken, ich muss Entscheidungen treffen, ja oder nein. Oder es muss sicher nicht in Sekundenschnelle sein, aber es müssen Entscheidungen getroffen werden. Und es werden viele Personalentscheidungen zum Teil werden nicht getroffen. Und was passiert bei den Personalentscheidungen, wenn sie nicht getroffen werden? Dass dann im Prinzip die Guten gehen meistens, dann verlassen die Firma, weil das Arbeitsklima ist nicht gut, weil es vielleicht jemanden hat, den man eigentlich entlassen hätte sollen oder mit dem hätte man sprechen müssen, dann hätte man in die richtige Richtung leiten müssen, hat man aber alles nicht gemacht, oder? Und was passiert dann in einem solchen Team? Es gehen nicht die Schlechten, es gehen meistens die Guten, oder? Und dann ist man eben verantwortlich. Warum funktioniert es in einem Team nicht? Oder das hast du im Fußball auch. Warum kann ein Trainer, bei dem funktioniert es und beim anderen funktioniert es nicht? Ja, weil er vielleicht kommuniziert, weil er vielleicht die richtigen Entscheidungen trifft, oder? Das ist ja bei mir genau dasselbe gewesen. Da kamen auch Beobachter nach dem Spiel, haben sie gesagt, ja, Urs, heute können wir dir nicht eine ganz gute Note geben. Es ist ja nichts passiert. Es war ja ein einfaches Spiel, oder? Dann habe ich dann oft gesagt, vielleicht kannst du mir sagen, warum, dass es ein einfaches Spiel war. Da haben sie mich meistens angeschaut, diese Beobachter. Dann sage ich, ich kann es dir schon sagen. Weil ich in der dritten Minute eine gelbe Karte gegeben habe, weil ich in der 15. Minute einen Elfmeter gegeben habe, weil ich in der 51. Minute mit dem Trainer gesprochen habe, weil ich und. Dann sind einfach so ein paar Punkte, die wichtig waren, dass das Ende vom Spiel nach 90 Minuten, dass alle zufrieden waren, dass es ein gutes Spiel war. Da waren ganz viele wichtige Entscheidungen, oder? Und vielleicht ist es in der ersten Minute eine rote Karte zu geben, die wichtigste Entscheidung. Und wenn du die eben nicht gibst, wenn du halt nur gelb gibst oder nichts machst, ja, dann hast du das Spiel verloren, oder? Und dann wird es ein wildes Spiel, dann wird es ein unruhiges Spiel und dann sagt der Beobachter nachher, ja, es war ein schwieriges Spiel, ja, ich kann dir eine gute Note geben. Hä? Du musst mir eine gute Note geben, weil ich es einfach gemacht habe, oder? Ein Trainer hat irgendwann mal gesagt, das war, glaube ich, der Rolf Ringer sogar, der hat irgendwann mal gesagt, ich habe den Urs Meier nicht gern. War mir so in einem Interview, und sagte, also Urs Meier habe ich nicht gern als Schiedsrichter. Und ich, hä? Wo ist jetzt das Problem hier, oder? Und der Reporter auch, ja, wo ist das Problem? Der sagte, ja, der pfeift so gut, dass wir nie, es gibt nie irgendwie so Unruhen. Es ist einfach, es läuft einfach, oder? Also die ganzen Emotionen sind eigentlich irgendwo weg, oder? Die normalerweise entstehen, wenn einer irgendwie schlecht pfeift oder kontroverse Entscheidungen trifft. Das ist bei Urs Meier nie so. Es war eigentlich ein Riesenkompliment für mich, oder? Also so nach dem Motto, der macht die Spiele einfach oder leicht, oder? Und da musste ich noch darunter leiden, dass ich dann keine gute Note gekriegt habe vom Beobachter, oder? Ja, toll.
Aber eigentlich ist ja das Spannende, das, was du sagst, mit auch kannst du sicher auf Leadership umlegen, ne? Diese Klarheit in der Führung, die da extrem wichtig ist. Und wenn es dann unspektakulär ist, das ist ja dann eigentlich die Champions League, die wahre Königsklasse. Und dass du die spielen kannst, brauchst du halt all diese Skills und dann sieht es einfach aus, ne?
Ja, genau. So ist es. Ja, das ist so.
Und das, was du noch zuerst gesagt hast, auch da über den Kontext in Unternehmen rein, A-People hire A-People, sage ich immer ganz gerne, ne? Also, weil du hast das zuerst auch gesagt, ne? Die Guten verlassen als erstes das Schiff. Und wenn man es jetzt, ja, deutsche Sprache ist ja auch eine gefährliche Sprache, sag ich, ne? Du bist ja auch als Unternehmer, nicht Unterlasser. Ne? Also, das, was, glaube ich, viele Führungskräfte noch nicht verstanden haben, und da würde mich dein Blick jetzt drauf interessieren, ist ja, dass Menschen dir aus freien Stücken folgen, weil sie deine Vision oder den Weg, den du aufzeigst, für gut befunden und deshalb dir aus freien Stücken folgen. Das ist ja Führung, ne?
Das ist Führung, ja. Und ich glaube, die Menschen wollen eben auch das, sie wollen Klarheit, oder? Und nochmals, wenn du jemandem folgst und ja, und du bist halt manchmal, ich nehme es immer mit den Bergen, du stehst irgendwann an der Weggabelung, wo du links oder rechts gehen kannst, oder? Aber das Schlimmste ist ja, wenn man da stehen bleibt, oh, was machen wir jetzt? Oh, oder? Und das passiert ja in vielen Firmen, oder? Es geht nicht mehr vorwärts, oder? Es ist keine Klarheit da. Und ich habe doch lieber jemanden, der sagt, komm, wir gehen nach links. Ich habe das Gefühl, links ist das der richtige Weg. Da gehst du nach links. Und wenn du irgendwann mal merkst, scheiße, das war eine Sackgasse, ja, dann muss der aber auch wieder hinstehen und sagen, ja, liebe Leute, es war ein falscher Entscheid, jetzt gehen wir wieder zurück und dann gehen wir den rechten Weg, oder? Und dann folgst du dem aber auch, weil du wusstest es ja auch nicht, du warst ja auch in diesem Moment unsicher, oder? Also machst du das, oder? Aber das Schlimmste ist eben nochmals dieses Nicht-Entscheiden, oder? Und ich habe das selber erlebt. Ich war mal auf dem Kilimandscharo, da hatten wir auch so zwei Führer. Und da hat es in dem Tag, wo wir da hoch sind, am letzten Aufstieg, im Prinzip das ist ja eigentlich dann der Einzige, der schwierig ist, hat es geschneit. Jetzt haben die den Weg nicht mehr gesehen, oder? Wir waren die Ersten, wir haben dann alle überholt und waren dann die Ersten, oder? Und jetzt haben die den Weg nicht mehr gesehen, oder? Dann standen die da. Und ich wusste, die haben keinen Plan mehr, was nach oben geht, oder? Und ich war ja noch nie an diesem Kilimandscharo, oder? Da habe ich gesagt, verdammt, habe ich die zusammengestaucht, irgendwie morgens um 3 Uhr. Habe ich gesagt, spinnt die oder was? So, jetzt hopp, vorwärts, oder? Wir werden jetzt wohl nicht hier stehen bleiben, oder? Hier oben ist der Gipfel, also gehen wir hier hoch, oder? Da sind wir dann, oh ja, okay. Da sind wir dann weitergelaufen, oder? Da habe ich quasi die Führung übernommen, oder? Ja, also wir waren dann oben.
Ja, spitze. Sag Urs, du hast das jetzt gerade auch angesprochen, dieses Entscheiden und dieses Nicht-Entscheiden. Gerade wenn wir jetzt so den Blick auf die heutige Zeit nehmen und was gerade auch in dieser Welt passiert, wo ja extrem viel Unsicherheit und Veränderung drin ist und die sich schneller denn ever verändert. Was würdest du sagen mit dem Thema Entscheidungen und mit deiner, was kann man mitnehmen, was wären so die Top 3 Learnings, was du jetzt den Menschen, die uns da auf der anderen Seite lauschen, mitgeben könntest aus deiner Erfahrung, aus deiner Expertise, egal ob ich jetzt Konzernlenker bin, Top-Führungskraft, ein KMU-Unternehmen habe oder was auch immer?
Ja, ich glaube, dass man erstens mal ein Ziel hat, dass man eine Vision hat, eine Klarheit hat, wohin will man überhaupt, dass man dann die Leute auch mitnimmt, indem dass man eben auch kommuniziert, dass man klar ist, oder dass man sie mitnimmt auf diese Reise. Das heißt auch Begeisterung schaffen, oder? Und ja, im Prinzip eben auch da natürlich dann das quasi als Team im Prinzip, das gibt dann eben auch so eine Kraft, oder? Und ich glaube immer wieder, ja, das sind so diese Dings. Also einfach als Führungskraft, dass du wirklich vorangehst, dass du Klarheit bist, dass du offen bist, dass du auch in die Zukunft irgendwie schauen solltest, oder wie soll das Unternehmen, wie soll das in 3, in 4, in 5 Jahren ungefähr aussehen, und dann eben einfach die Leute mit auf die Reise nehmen.
Superschön, danke mein Lieber. Sag, eine persönliche Frage noch an dich. Welche Entscheidung möchtest du für dich persönlich noch im Leben treffen? Welche Weggabelung möchtest du noch nehmen? Was möchtest du noch erreichen oder wo brennt dein Herz noch dafür?
Oh, für ganz, ganz vieles, um Gottes Willen. Ich bin immer noch unglaublich offen. Ich bin immer noch neugierig. Ich bin immer noch unruhig, sage ich jetzt mal. Oder ich habe zum Beispiel in der Schweiz, ich bin jetzt 66, habe zum Beispiel gesagt, ich lasse mich nicht pensionieren, oder? Ich möchte auf meine AHV noch verzichten, bis ich fertig bin. Und dann sagt sie, ja, Herr Mayer, das dürfen Sie aber nur bis 70. Also mit 70 ist dann fertig, oder? Ich sage, mit 70 wird noch überhaupt nicht fertig sein, aber spielt ja keine Rolle. Das ist bei, oder? Also eben nochmals, ich brenne immer noch. Also es ist immer noch, also es gibt noch so viele Sachen, die ich erleben möchte, und ja, ich habe Gott sei Dank eine wunderbare Frau, habe eine junge Tochter jetzt auch noch, die ist erst 11 Jahre, also die hat auch noch vieles vor sich. Ja. Also bevor ich dann irgendwo meinen Altersruhe sitze, irgendwo auf dem Land, irgendwie, ich lebe seit 15 Jahren in Spanien, mir da irgendwo eine Finca auf dem Land kaufe, werden noch einige Jahre vergehen.
Superschön. Urs, von meiner Seite ganz herzlich danke für deine Zeit, für dieses spannende Spiel mit dir zum Thema Entscheidungen. Es war super spannend. Danke dir. Ja, schön, dass du da warst, mein Lieber.
Ja, ganz herzlichen Dank nochmals und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, hoffentlich auf irgendwann ein Wiedersehen oder auf ein Treffen irgendwo an einem Anlass. Also, es würde mich sehr freuen und ganz herzlichen Dank für das tolle Interview, das du geführt hast, Gerhard.
Danke, mein Lieber. Und ja, danke, dass du auch dieses Gespräch gelauscht hast. Und beim nächsten Mal, wenn es wieder im PLC-Podcast heißt, Leaders Learning, ich bin Gerhard Moser und freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.
Premium Leaders Club, der Podcast. Wir bringen Führungskräfte in einem professionellen Netzwerk zusammen. Jetzt Mitglied werden auf www.premium-leaders.club. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.